Ja, ich weiß jetzt nicht von allen genug, um zu sagen, was eure Präferenzen sind, wenn ihr Bibel lest, ne? Was ihr am liebsten lest oder wie auch Bibelkenntnis insgesamt ist. Ne? Der eine ist eher fasziniert von den Berichten im Evangelium, der andere findet die Geschichte im Alten Testament spannend. Ne? Der eine hat eine ungefähre Ahnung, was so in den biblischen Büchern zu finden ist, der andere kennt jeden Vers einzeln auswendig. Ja? Wir sind ja da unterschiedlich. Aber was wir alle gemeinsam haben, ist, wir kennen doch bestimmt alle ein paar Namen von Personen, die in der Bibel auftauchen, oder? So ein paar Namen sind uns geläufig. Wenn ich jetzt mal den Satz beginnen würde, ich wäre gern wie, was wäre euer Favorit? Ich wäre gern wie. Vielleicht hat einer mal Mut zu sagen, ich wäre gern wie.
Paulus,
ja. Tabitha, oh, das ist ja ganz was.
Ja.
Mehr Frauenzugänge hier. Ja, interessant. Ja, und ich meine, vielleicht traut sich der eine oder andere nicht, aber ich denke mal, ja, wir haben bestimmt schon mal jemanden in der Bibel gefunden, der dann, wäre toll, wenn ich so sein könnte wie der. Wer wäre gern wie Elia? Da schüttelt mit dem Kopf. Also du weißt, wie es Elia ging. Ja? Ja. Also ich finde, Elia ist irgendwie eine faszinierende Persönlichkeit, interessante Persönlichkeit, ja, wo ich mich immer gern mal rein vertiefe auch. Ja? Ich lese das immer gern mal, so die Geschichten von Elia. Er war ja ein Prophet, Sprecher für Gott, in einer Zeit und unter Umständen, die alles andere als leicht waren. Ja, gerade für jemanden, der Gott treu sein wollte, ja, war das gar nicht so einfach in der Zeit. Das Volk, ja, Israel damals, das hatte sich also von Gott entfernt, auch vom Glauben entfernt, anderen Göttern zugewandt in dieser Zeit. Ja, wer das ein bisschen im Hinterkopf hat, war ja die Königszeit damals. Der Herrscher, König Ahab, ja, der herrschte ja zu dieser Zeit, von Elia, der war bestenfalls gleichgültig und wankelmütig und dessen Frau Isabel, das war mal eine Granate, oder? Ja, das war also eine Prinzessin aus Tyrus und hatte also mit dem Glauben an Gott gar nichts zu tun, hatte aber großen politischen Einfluss und wollte Elia ans Leder. Ja, das war also eine große Gegenspielerin. Man könnte sagen, vieles war ganz ähnlich wie heute, also gesellschaftlich und politisch waren das Bedingungen, die den Gedanken an einen Gott, dem wir für unser Leben verantwortlich sind, am liebsten ganz ausblenden würde. Das ist gar nicht so unterschiedlich, auch zu uns heute. Ja, für jemanden, der an Gott glaubt. Und gerade in dieser Zeit ist nun uns im Buch der Könige von diesem Mann Elia berichtet, der dann immer wieder für Gott eintrat, ja, der unerschrocken an Gottes Anspruch an Volk und König erinnerte und spektakulär da auch in Erscheinung trat, gerade in so einer Zeit, ja, die gar nicht so vom Glauben geprägt war. Ich könnte mal fragen, was wisst ihr so von Elia? Ja, ich frage dich jetzt mal nicht, ja. Wahrscheinlich eher die negativen Sachen, wenn du vor uns mit dem Kopf geschüttelt hast. Aber ich denke, wir kennen von Elia ganz viele Dinge, ja, wo richtig ja, was getan hat. Ja, zum Beispiel Öl hat er vervielfältigt und so weiter, ne, bis es hört nicht auf. Und auf eins gehe ich. Genau, ne? Ja, das am Ende, ne? Also ist er dann mit dieser Kutsche, diesen feurigen Wagen in den Himmel geholt worden. Da gibt es ganz viele beeindruckende Erlebnisse, ja, die also Elia da hatte. Und wem das jetzt nicht so geläufig ist, lest gern mal nach. Ist spannend und gerade auch in der Zeit, in der Elia gelebt hat, ein gutes Vorbild auch. Er war also kein Weichei, ne? Kann man nicht sagen. Und eigentlich spiegelt er ein Stück unsere Rolle und Aufgabe wieder in unserem Umfeld, ja, das ja auch nicht von Gott so geprägt ist. Und ich wünschte für mich und uns, wir könnten das immer so unerschrocken wie Elia tun, ja, unsere Aufgabe, unseren Dienst heute. Allerdings, und das freut mich immer, dass das Wort Gottes uns das nicht verschweigt, war auch er ein Mensch wie wir und das alles ging auch nicht ganz spurlos an ihm vorüber. Ja, und das wird uns dann im ersten Buch der Könige, im Kapitel 19, berichtet. Ja, wer eine Bibel hat, kann das gerne aufschlagen, mal Kapitel 19 im ersten Buch Könige. Ich werde immer mal drauf eingehen. Und dieses Kapitel 19 setzt also ein nach einem Erlebnis, das kennt ihr bestimmt die meisten von euch, ja, das irgendwie seinesgleichen sucht. Elia erlebt da was und initiiert da was, was seinesgleichen sucht. In aller Öffentlichkeit hat er einen geistlichen Kampf mit den Priestern des Baal, ja, das war ein Götze, der dort und zu der Zeit sehr populär war, ausgefochten. Ein Riesending war das, ne? Diese Priester des Baal, die sollten beweisen, dass entweder der Götze Baal Macht hat oder Gott. Ja, da wurde ein Altar aufgebaut und wurde da ein Stier draufgelegt. Und jetzt sollten also die Baalspriester da ihren Gott Baal jetzt bitten, ja, dass er da Feuer vom Himmel fallen lässt und dass diesen Stier dann da als Opfer verbrennt. Und die Priester taten das auch, ja, und die tanzten da und so, und das ging alles total in die Hose. Ja, den ganzen Tag haben die da um den Altar getanzt und haben sich da ekstatisch dann da gesteigert mit Selbstritzung. All diese Dinge kann man nachlesen. Hat aber nicht geklappt. Und dann ging Elia nochmal hin und hat dann Wasser nochmal über diesen Altar gegossen und so und hat einmal gebetet. Einmal gebetet, Herr, lass Feuer fallen. Und wusch, das ganze Ding. Der ganze Altar verbrannt, also nicht nur dieser Stier, sondern der ganze Altar war verbrannt. Was für eine Manifestation Gottes, wenn man das liest. Gott beweist seine Macht. Ja, das Volk hat gesehen, wer wirklich Gott ist. Und Elia rechnet dann mit den Priestern des falschen Gottes ab. Ja, ein Sieg auf der ganzen Linie. Das war der Fakt damals. Und Gott setzt noch einen drauf, genau danach, ne, nachdem also dieser Altar da verbrannt ist, nachdem Gott seine Macht da bewiesen hat, setzt Gott noch einen drauf. Auf das Gebet des Elia hin beendet er eine 3-jährige Dürrezeit. Ja, und es regnet. Regen ist ja im Alten Testament auch immer ein Synonym für Leben, ja, das Gott spendet. Ja, Gott setzt wieder Leben frei auf das Gebet des Elia hin. So stellt man sich einen vollmächtigen Dienst vor, oder? Man betet und dann erweist Gott seine Macht, ja, auf vielerlei Weise. Im Grund kann also Elia uns ein Vorbild sein für unser Wirken. Ja, vielleicht denkt man da, aber ich kann doch kein Feuer vom Himmel fallen lassen. Aber ist vielleicht auch gar nicht nötig, weil wann haben wir schon mal ein Altar mit einem Stier drauf vor uns? Ne? Passiert ja jetzt nicht so häufig. Aber was wir auch können, das ist, durch unser Leben etwas von Gottes Kraft den Menschen gegenüber widerspiegeln. Das ist genauso wie bei Elia. Das können wir heute auch. Durch Gottes Kraft, durch unser Leben etwas widerspiegeln, ja, von Gottes Macht. Denn Gott hat uns seinen Geist gegeben, oder? Gott hat uns seinen Geist gegeben. Das ist uns bezeugt und das ist auch eine Tatsache, ja, sodass sein Wirken durch uns auch in diese Welt hineinwirken kann. Durch uns. Ja, und das gelingt ja auch immer wieder mal, ja, das ist gut, ich hoffe auch immer öfter. Zum Beispiel, wenn wir uns mal mit jemand unterhalten, ja, Nachbarn oder so, und plötzlich wird das Gespräch auf unseren Glauben gelenkt, ja, und dann plötzlich kann ich Worte sagen, wo ich gar nicht gewusst habe, dass die in mir drinstecken, ja, weil der Heilige Geist durch mich redet. Habe ich schon erlebt, ihr bestimmt auch schon mal. Das ist eine Form, ne? Oder wenn eine Situation eintritt, wo ich normalerweise überfordert oder ratlos bin oder manchmal auch wütend reagiere, ja, und dann durch Gottes Kraft damit geistlich umgehen kann. Ja, auch das ist ja Wirken Gottes. Ja, dann bin ich wie Elia. Gott wirkt durch mich. Und das ist schön zu erleben, oder? Wenn man merkt, Gott wirkt durch mich, ja, Gott gebraucht mich, das ist schön zu erleben. Stimmen wir zu, ne? Und so erwarten wir das bei Elia eigentlich auch. Der hat also diese riesen Erfahrung gemacht. Gott hat sich zu seinem Gebet, zu seinem Wort gestellt. Ja, Feuer, Regen, alles da. Ja. Und nun passiert aber etwas sehr Merkwürdiges im Anschluss an diese Begebenheit. Und da lesen wir mal die ersten Verse aus Kapitel 19, 1. Könige 19, ab Vers 1. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter, bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. »Herr, ich kann nicht mehr«, stöhnte er, »lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt?« Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Auch Glaubenshelden sind Menschen aus Fleisch und Blut, sehen wir hier. Ja, wir hätten es sicher erwartet, ja, also Elia kommt da von diesem Berg Karmel, ja, voll gepumpt mit geistlicher Erfahrung, ja, und alles gut und Gott ist mit ihm und er ist mit Gott. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt zieht er da durch die Dörfer und Städte von Israels, ne, und nutzt die Chance, ja, den Glaubenssieg weiterzutragen und alle Menschen, alle Juden, ja, sind wieder Gott zugehörig und so, dass er wieder für Gott Land einnimmt. Das hätten wir vielleicht erwartet. Stattdessen hören wir hier, dass er sich plötzlich fürchtet. Herr Elia, der bisher noch nie Furcht gezeigt hatte, einmal bricht er hier zusammen. Immer wenn ich das lese, kommt mir Elia vor wie so eine bis zur Belastungsgrenze gespannte Feder. Ja, ihr kennt das ja, ne? Also wenn man diese bis zur Belastungsgrenze auszieht, ne? So, und auf irgendwas, bing, und da ist das Ding geplatzt. So kommt er mir hier vor. Ja, unter wirklich großer Anspannung, ja, für den Herrn gekämpft, alles gegeben. Und irgendwann kommt der Punkt, bing, da bricht das zusammen. Er hat auf die geistliche Wende gehofft. Ja, jetzt geht's wieder vorwärts. Ja, Gott hat wieder einen Namen in Israel. Und dann kriegt er das zu hören, morgen bist du ein toter Mann. Das hat er irgendwie nicht verkraftet, da klappt er zusammen. Über die Gründe können wir nur spekulieren, ja, ob das jetzt ein innerer Leistungsdruck war, ich muss ja und jetzt muss es ja weitergehen, ja, ob das eine Erwartungshaltung war von anderen oder auch an sich selber und sagen, jetzt muss es erstmal richtig hier losgehen, oder auf das Gefühl, das war alles umsonst, was ich hier gemacht habe, das hat alles überhaupt keinen Sinn, wissen wir nicht. Interessant ist, dass das dem Wort Gottes öffentlich gar nicht wichtig ist. Wird nichts gesagt dazu, warum. Es ist einfach passiert. Und ich finde auch kein negatives Urteil über diesen Vorfall. Es steht auch nicht drin, Elia, ne, der Dünnbrettbohrer oder sowas. Gar nicht. Es ist einfach passiert. Punkt. Und ich möchte da mal ganz provokativ behaupten, dass sowas, so eine Krise, ganz offensichtlich zum Leben mit Gott dazugehört. Das gehört dazu. Wir denken immer, nee, das darf nicht sein. Wir sehen aber, dass es sein kann und sein muss offensichtlich. Man kann den Dienst für Gott nicht auf Sparflamme oder mit halber Kraft fahren. Das geht nicht. Ihr kennt bestimmt das Bekenntnis Israels, ja, das ist schon mal Israel, aus 5. Mose 6. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Mit all deiner Kraft. Nicht mit halber Fahrt. Es zitiert übrigens auch Jesus, ja, im Evangelium können wir das lesen. Wer Gott dient, der dient ihm mit allem, was er hat und was er kann, und er hält nichts zurück. Im Idealfall lernen wir dann, dass wir da nicht aus eigener Kraft leben, ja, sondern aus Gottes Kraft. Wisst ihr, wenn man die Bibel liest, das ist immer auf Überforderung angelegt, immer. Jeder Auftrag, den Gott jemandem gibt, ist auf Überforderung angelegt. Warum? Damit wir es nicht aus eigener Kraft schaffen können. Das ist ein biblisches Prinzip. Ich will das nur mal hier nennen. Wir müssen uns nicht wundern, wenn wir es mit eigener Kraft versuchen, dass es nicht klappt. Ja, und wenn wir das vergessen, dann kann es uns so gehen wie Elia. Ich möchte eine Zerbruchserfahrung, wie sie hier Elia lebt, auch nicht verherrlichen. Ja, es ist keine schöne Sache, da drin zu stecken. Ich kenne also auch ein paar Kollegen, also Pastorenkollegen, denen das so geht, das ist oder ging. Ist nicht schön. Ja, immerhin will ja auch Elia sterben. Ja, das sagt, also mir ist eigentlich noch Sterben zumute. Das ist jetzt nicht so schön. Ne? Allerdings ist sie auch nicht der persönliche Super-GAU, nach dem nie wieder irgendwas gehen kann. Ja, und wo einem jedes Mittel recht ist, ja, sowas nicht durchstehen zu müssen. Ja, sich immer zurückzunehmen, ja, nicht überfordern, ja, nicht überfordern. ja, und sich aus Angst davor in seiner Hingabe zu begrenzen. Ich habe da mal ein bisschen nachgeschaut und noch aus meiner persönlichen Kenntnis mal so zusammengefasst und fand es interessant, dass viele Glaubenshelden der Bibel genauso eine Erfahrung gemacht haben. Ja, ich habe mal gefragt, wer will sein wie, ne? Und eigentlich alle Glaubenshelden der Bibel, die wir so kennen, haben solche Erfahrungen gemacht wie Elia hier, ne? Abraham zum Beispiel, ne? Da kommt er ja zum Pharao und gibt seine Frau Sarah als seine Schwester aus, weil er Angst hat. Glaube weg, Vertrauen weg. Ja, der Pharao beschwert sich dann bitter, hättest du mir doch gleich sagen können, ne? Er hat Angst gehabt. Ja. Mose zum Beispiel, da gab es mehrere, ne? Da hat sich zum Beispiel 40 Jahre verkrochen, ja, weil er da wirklich Mist gebaut hat. Ja, der hat ja da diesen Ägypter erschlagen und so und auf einmal, ja, aus so Glaubenskraft und Glaubensmut, ja, bing, vor die Glocke gehauen und dann war 40 Jahre Pumpe, weil er damit nicht klargekommen ist. Ja, oder er zerbricht im Zorn die Gesetzestafeln, wir wissen das, ist völlig überfordert mit der Leitung des Volkes, ja, sein Schwiegervater muss ihm das dann sagen, sagt, das geht so nicht. Ja, oder David auch zum Beispiel, ne? Wenn ich aber die Geschichte kenne, wo die Philister sein Heimatdorf, also sein Dorf einnimmt, Ziklag, ja, wo die alle entführen, die Frauen und Kinder. Er bricht ja dort am Rande dieses Dorfes zusammen und heult Rotz und Wasser. Da war nichts mit Glauben, Mut und das wird schon wieder. Ja, es ist eine Zerbruchserfahrung gewesen. Hiob zum Beispiel wünscht sich den Tod, Kapitel 6. Ja, ich will tot sein, ich ertrag's nicht mehr. Jeremia verflucht den Tag seiner Geburt. Nachzulesen, Kapitel 20, Vers 14, 15. Petrus, ja, verleugnet Jesus. Wobei man sagen muss, der war wenigstens da, die anderen waren alle abgehauen. Aber ne, er schafft es auch nicht, hat auch eine Krise. Paulus wünscht sich, bei Jesus zu sein. Es wäre besser, ich würde abscheiden und bei Christus sein, ne? In seiner Gefangenschaft, Philipperbrief. Ja, oder im 2. Timotheus merkt man ihm das auch an. Ja, da ist er allein vor einer Gerichtsverhandlung, leidet darunter, dass alle ihn verlassen haben und so, es bedrückt ihn. Alle diesen großen Persönlichkeiten des Glaubens sind nicht davor verschont geblieben, durch Zeiten der Anfechtung, des Zweifels, der Erschütterung zu gehen. Das ist einfach ein Stück normal, das gehört dazu. Ja, und wenn wir suchen, finden wir es auch bei außerbiblischen Personen. Man kann ja manchmal auch so Biografien mal lesen, auch da ist das bestätigt. Wenn wir das mal so hören, dann stellen wir aber auch fest, dass sie alle zwar gefallen sind, dass sie in Krisen gefallen sind, aber dass sie nicht liegen geblieben sind. Ja, und so ist die Geschichte mit Elia auch hier nicht zu Ende. Ja, dass er jetzt geflohen ist und da liegt er da an diesem Bach Krit und weiß nicht mehr weiter. Weil eine Glaubenskrise, eine Krise im persönlichen Leben, ein Zerbruch, was weiß ich, immer auch eine Chance ist, Dinge mal wieder neu zu begreifen, neu zu erkennen, einen neuen Blickwinkel zu bekommen. Deswegen möchte ich, müssen wir weiter gucken. Ja, also Elia ist mit seinen Kräften am Ende. Das Letzte, was er noch schafft, sich dieser Situation zu entziehen, aus dem Bereich von Isabel da abzuhauen, sich hinzulegen, ja, seiner geistigen und körperlichen Entkräftung nachzugeben. Er hat gemahnt, er hat gestritten, er hat gekämpft, bis an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Er war aktiv, wie es auch seinem Auftrag entsprach. Und jetzt braucht er Hilfe. Und da möchte ich gern weiterlesen, wie es in dem Bericht weitergeht. 1. Könige 19. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle, um zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsblocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Wieder antwortete Elia, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Elia ist zerbrochen, ist gebrochen, ohne Kraft, ohne Blick in die Zukunft. Und da wird Gott aktiv. So lesen wir es hier. Gott wird da aktiv. Er weiß, was Elia jetzt braucht und was er auch nicht braucht. Es ist nicht die Zeit für Vorwürfe und bohrende Fragen. Das ist ja oft das Problem. Ne? Wir sitzen in der Grube und alle reden noch ein, das hast du falsch gemacht und das musst du anders machen. Ne? Und ja, ihr kennt das. Wir lesen hier nichts davon. Gott hilft einfach. Ja? Keine Vorwürfe, keine bohrenden Fragen, keine Ursachenforschung, warum es so weit kommen konnte oder musste. Irgendwann muss man das mal tun, ja, das kann man tun, aber dass die Gefahr ist, dass sich die eigenen Gedanken sowieso schon ständig in dieser Schleife bewegen, ja, und das muss man nicht noch von außen haben. Und Gott tut das dann auch nicht. Ja, er stärkt Elia, er gibt ihm Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen, zu neuen Kräften zu kommen, und die braucht er auch, um sich diesen Prozess des Neuanfangs zu stellen. Ja, da muss ja ein Prozess wieder einsetzen, das haben wir auch gelesen. Ja, das Schädlichste ist da in so einer Lage, sich überstürzt, ja, geistlich oder emotional auf dem Zahnfleisch, sich in irgendwelche Grundsatzdiskussionen verwickeln zu lassen, ja, warum und wieso und weshalb. Gott hat das rechte Maß für diese Prozesse, das sehen wir hier, das sehen wir bei anderen Gelegenheiten, ja, die ich vor uns auch genannt habe. Gott möchte Elia eine neue Begegnung mit ihm schenken und er bereitet ihn dafür vor. Das ist wichtig, wenn man so ein Punkt ist, ja, wo man sagt, es geht nichts mehr. Ja, ich bin so erschöpft. Und wir haben ja so nach der Corona immer, ich finde immer so latent, haben wir sind alle so überlastet, wir sind alle so geschafft. Ja, wenn wir an so einem Punkt sind, ja, dann brauchen wir einfach mal so einen Punkt der Ruhe, sagen, neu auf Gott zu schauen. Und ich denke, das ist der Schlüssel für den Neuanfang, den wir hier lesen. Wir, ja, als Menschen, als Gemeinde, wir können jemand, der in solch einer Situation steckt, wir können ihn begleiten, wir können ihn ermutigen, wir können tragen, wir können auch mitleiden. Das ist auch gut, ja, was wir da haben. Und wir sollen das auch. Aber das Entscheidende der geistlichen Heilung, ja, wenn man mal auch so einen Zerbruch hat, geschieht da nicht im zwischenmenschlichen Bereich, sondern in der Begegnung mit Gott. Das sehen wir hier ganz deutlich. Geschieht in der Begegnung mit Gott. Ja. Derjenige, der auch so diese Krise hat, ja, soll und darf Gott neu begegnen. Und das sollte unsere Aufgabe und unser Bestreben sein, jemand, der in so einer Lage ist, zu dieser Begegnung zu führen. Nicht auf den Eintettern und Einquatschen und sagen, du und so musst du es machen und das hast du falsch gemacht. Sondern ihm zu helfen, ja, in diese Begegnung mit Gott neu zu kommen. Weil manchmal kann er das selber gar nicht mehr. Hier hat es Engel gebraucht, ne? Das gelesen? Hier hat es ja Engel gebraucht. Ja, und da hat er dann Wasser und Brot und dann konnte er wieder 40 Tage laufen. Ne? Also das ist unsere Situation. Ja, wir sind, es ist unsere Verantwortung, einander zu helfen, dass wir neu, jemand, der in der Krise ist, dass der neu Gott begegnen kann. Und Gott begegnet Elia, indem er ihm eine interessante Frage stellt, was tust du hier? Was tust du hier? Schon eine Frage, nach 40 Tagen laufen, ne? Was tust du hier? Man kann in dieser Frage einen gewissen Vorwurf heraushören. Ja, also die Frage, was hört man da? Also, es könnte ein Vorwurf sein, wieso bist du hier und nicht dort, wohin ich dich geschickt habe oder so. Und Elia versteht das wahrscheinlich auch so, denn er rechtfertigt sich ja. Ne? Ich habe alles getan, ich bin ganz allein, nun bin ich in Gefahr, das habe ich nun davon und so weiter. Aber eigentlich ist das gar nicht die Antwort auf diese Frage. Ja, die Frage ist ja, die Antwort hätte vielmehr lauten müssen: Ich bin hier, weil ich völlig fertig bin. Oder? Das wäre doch die Antwort gewesen. Das muss man sich auch mal eingestehen. Ja, man muss sich das mal eingestehen und sagen: Herr, ich bin an einem Punkt. Also wenn du nicht was machst, kann ich nicht mehr. Wir sehen noch bei Elia, dass er sich da rechtfertigt, dass er immer noch vom Problem her denkt, ja, was er da alles verpasst oder was für sich hat, und noch nicht von der Beziehung zu Gott. Er denkt vom Problem her und nicht von der Beziehung zu Gott. Er sagt, wie kann ich mich rechtfertigen? Und er fragt nicht: Herr, ich sage dir einfach, was ich von dir brauche. Das wäre eigentlich die bessere Antwort gewesen. Und die Frage ist, ob es uns nicht manchmal auch so geht, wenn wir mit Gott reden, wenn wir beten. Ja, dass wir immer die Probleme, die wir gerade haben im Gespräch, unser Gespräch mit ihm bestimmen. Sondern: Herr, ich habe das Problem, ich habe das Problem, ich habe das Problem. Problemorientiert. Oder stehen wir vor Gott und sagen: Herr, ich brauche einfach deine Hilfe, ich brauche deine Kraft, ne? Ich brauche das, was du geben kannst. Ja, dass wir die Beziehung als sein Kind in den Mittelpunkt stellen. Unseres Redens mit Gott, unserer Begegnung mit Gott. Neues Vertrauen auch dann daraus zu schöpfen. Gott jedenfalls legt hier auf die Erneuerung der Beziehung zu Elia Wert in unserem Bericht. Und deshalb zeigt der Elia nun, wer und wie er wirklich ist. Ja, wir haben das gelesen, ich finde das eine wahnsinnig interessante Stelle, wenn man sich da mal reindenkt. Ne? Also da kommt ein felsenbrechender Sturm. Ja, also sagt, ich will dir begegnen. Ja, Elia stellt sich da in die Felsenspalte, weil jeder Mensch, der Gott sieht, muss ja vergehen, deswegen Felsenspalte. Ja, und da kommt ein felsenbrechender Sturm. Ja, da kommt ein erschütterndes Erdbeben. Da kommt ein alles verzehrendes Feuer. Das sind alle Dinge, die man mit Gott verbinden kann, stimmt's? Ja, es ist seine Macht. Ja. Und das ist sicher alles Teil seines Wesens, aber wir lesen auch, das ist nicht das Entscheidende. Das ist nicht die Mitte des Wesens Gottes. All das, ja, Sturm, also felsenbrechender Sturm, erschütterndes Erdbeben, verzehrendes Feuer, das geht alles von ihm aus, aber das ist nicht die Mitte seines Wesens. Vielleicht war Elia bisher der Überzeugung, all das wäre das wahre Wesen Gottes. Ja, und da Gott so ist, muss auch sein Dienst dem entsprechen. Ja, also zerschmetternd, erschütternd, verzehrend, ja, weil Gott so ist. Ja, deswegen muss mein Dienst auch so aussehen. Und vielleicht sehen wir da auch eine Ursache für sein Ausbrennen. Ja, sein Dienst hat den Menschen vielleicht ein Wesen Gottes wiedergespiegelt, das so gar nicht stimmt, weil er es einfach auch nicht besser wusste. Denn nun, ja, nach dem Sturm, dem Erdbeben, dem Feuer, dann zeigt sich Gott, wie er wirklich ist. Ein leiser Hauch, sanft, liebevoll, erholsam. Und es erinnert mich so an die Selbstaussage Jesu, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus 11 steht das, ne? Wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, der hart und unnachgiebig die Befolgung seiner Regeln einfordert. Ja, und wo wir dann sagen, ja, ne, weil Gott so ist, müssen wir das auch alle, ne, und jeder muss und soll und müsste. Sondern wir haben einen Gott, der aus Liebe zu den Menschen ihre Rettung will. Ja, habe ich denn Freude am Tod eines Sünders, fragt Gott mal im Alten Testament, ne? Nicht viel mehr an seiner Umkehr. Und das darf auch unseren Dienst prägen. Ja, dieses Wesen Gottes darf unseren Dienst prägen. Unser Miteinander auch. Unser Umgang mit Menschen. Und in dieser Hinsicht, ja, also dieses Gottesbild auch mal korrigieren zu lassen, erneuern zu lassen, kann eine Krise im Leben auch eine Chance sein. Und ich denke, das ist sie hier für Elia. Ja, neu zu begreifen, wer Gott wirklich ist. Ich finde das so unglaublich aussagekräftig und faszinierend und bewegend, wie das Hiob beschreibt. Ne, Hiob ist den meisten ja bekannt, ja, also was der da alles durchmachen musste. Ja, Krise ohne Ende. Und am Ende, ja, im Kapitel 45, das meines Wissens, am Ende sagt er: Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, also von Gott, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das heißt, ich habe dich jetzt erkannt, wie du wirklich bist. Und das macht mein Leben reicher. Verändert es. Und auch Elia wird durch die Begegnung mit Gott geführt und darf hier einen Neuanfang erleben. Und ich lese die letzten Verse von diesem Kapitel. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia geht den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus, salbe dort Hazael zum König von Syrien, danach salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel und schließlich Elisa, den Sohn von Schafat aus Abel-Meola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Wer Hazaels Todesurteil entrinnt, den wird Jehu umbringen und wer ihm entkommt, den wird Elisa töten. Aber 7000 Menschen habe ich in Israel übrig gelassen, alle, die nicht vor dem Götzen Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. Gott beauftragt Elia neu. Das ist eigentlich ein Ding, oder? Wir denken, Mensch, der hat doch total versagt, der Typ, mit dem kann man doch nichts mehr anfangen. Ne? Ist ein Wrack. Aber Gott begegnet ihm. Ja, hat eine neue Erkenntnis, wer Gott eigentlich ist. Und jetzt beauftragt Gott ihn neu. Er verwirft ihn nicht. Sagt, dann nehme ich mir halt der anderen. Ja, sondern er will ihn weiter gebrauchen. Ist doch gut für uns zu wissen, oder? Ja, dass manchmal so eine Krise auch eine Chance sein kann, damit etwas in eine neue Ebene kommt. Weil Gott ist mit Elia noch nicht fertig. Er stuft ihn nicht als unfruchtbar ein. Er hat ihn berufen und seine Berufung gereut ihn auch nicht. Ja, er zieht sie nicht zurück. Auch eine Krise stellt das nicht in Frage. Das ist auch bei uns so. Eine Krise stellt auch unsere Beziehung zu Gott nicht in Frage. Er sorgt doch trotzdem für uns und will, dass wir uns entwickeln und weiterkommen. Im Gegenteil, durch die Krise vertieft sich die Beziehung von Elia zu Gott und auch bei uns kann das so sein. Und sein Dienst nimmt da an Qualität zu. Und das kann man dem Auftrag sehen, den Gott Elia gibt. Ja, Elia war bisher der Meinung, ich bin ganz alleine. Es ist kein Wunder, dass der ausgebrannt war, oder? Ich bin ganz alleine. Das würde mich auch ausbrennen, ehrlich. Ja, aber Gott zeigt ihm, das ist gar nicht so. Ich habe ganz andere Möglichkeiten. Ja. Er schickt also Elia los und dann muss er da Hazael, Jehu und Elisa salben. Ja, das heißt, er ist Multiplikator geworden. Er macht nicht mehr alles alleine, sondern er ist Multiplikator geworden. Ja, er kann also vervielfältigen, ja, da Berufung aussprechen. Ja, und sie sollen dann die Aufträge Gottes ausführen. Und Gott zeigt ihm, dass da noch viel mehr Leute da sind, also dass er nicht allein ist, 7000 weitere. Das ist manchmal so ein Problem bei Krisen, da verengt sich unser Blick. Ja, nur noch das Problem, nur noch ich, ja, nur noch meine Sorgen, nur noch meine Probleme, meine Überforderung. Ja, und wir vergessen manchmal in die Breite zu gucken und sagen, das sind so viele, die mit mir sind. Ich bin doch gar nicht alleine. Ja, ich darf mir doch helfen lassen. Ja, ich bin Teil von einem Team. Ja, und es macht doch Spaß, dann im Team zu arbeiten. Und so ist eine Krise auch immer eine Chance. Ja, das ist mir deutlich geworden hier bei diesem Bericht, bei Elia. Da waren falsche Annahmen in seinem Leben, vielleicht ein verschrobenes Gottesbild. Ja, die Begeisterung, der Einsatz für Gott, die Hingabe waren vorbildlich, aber irgendwie spielte immer die eigene Kraft auch eine Rolle. Na, und nun darf er also verstehen, dass es darauf gar nicht ankommt, sondern dass Gott durch seine Kraft in ihm und durch ihn wirken will. Und das dürfen wir auch wissen, oder? Ja, es ist ja, also ich gebe alles, aber ich weiß, ja, Gott schenkt das Vollbringen. Das ist ja bei uns nicht anders als bei Elia. Uns ist gut, wir sind nicht allein. Wir dürfen diesen Eindruck uns niemals so einreden lassen, dass wir ganz alleine sind und alle anderen bringen es nicht und können es nicht. Ja, und nur an uns liegt, ob Gottes Reich gebaut wird. Wir haben Leute neben uns. Ja, wir dürfen füreinander eintreten, helfen, unterstützen. Und vielleicht brauchen wir da auch mal eine Krise, um das zu begreifen. Ja. Wir dürfen Krisen da vielleicht auch nicht scheuen. Wir müssen auch ja nicht in eine Krise kommen. Krisen sind Chancen. Ja, und wir dürfen das Wesen Gottes widerspiegeln, so wie wir es hier auch gelesen haben. Liebevoll, sanftmütig, einladend. Ja, wir haben keinen Gott, der presst und zwingt und donnert und so. Ja, so brauchen wir auch anderen dann gegenüber nicht zu sein. Und so lade ich ein, ja, also vom Beispiel von Elia, mal Mut zu haben, Herr, ich gebe, was ich kann und ich weiß, dass du ja, mit mir bist und dass du niemals ein Ende hast mit deiner Kraft. Du kannst mich immer wieder aufbauen, ja, und ich will dich ganz neu erkennen. Und dass wir da miteinander auf dem Weg sind, dass wir uns gegenseitig ermutigen, ermahnen, aufbauen, erfrischen dürfen. Da lade ich einen dazu. Ja, nicht als Angst, ja, nicht überfordern, sondern als Freude. Wir dürfen dem Herrn dienen mit allem, was wir haben. Amen.